Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen bei Focus Europa, dem Magazin rund um den Brennpunkt Europa von Radio Dreieckland. Das Europaparlament hat eine Arbeitsgruppe gebildet, die Vorschläge zur Kontrolle des Lobbyismus durch ein sogenanntes Lobbyregister erarbeiten sollte. Die Vorschläge sind nun da, doch weder bei Radio Dreieckland noch bei der Organisation Lobbykontroll ist man begeistert. Mein Kollege Sönke sprach mit Frau Katt von Lobbykontroll. Die ukrainische Regierung ohne Geld und Unterstützung. Dies meint jedenfalls der ukrainische Journalist Roman Tschajka im Gespräch mit Radio Dreieckland in unserem zweiten Beitrag heute. Er berichtet von Lehrerinnen und Lehrern, die unbezahlten Urlaub machen müssen, weil sie die Regierung nicht bezahlen kann, und erklärt, warum es falsch war, jetzt eine Leninstatue zu zerstören. Doch wie immer zunächst die Focus Europa Nachrichten von Radio Dreieckland. Am Mikrofon und für die Sendung verantwortlich ist Jan.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Großbritannien macht ernst gegen sogenannten Sozialhilfetourismus. Wie der Guardian heute berichtet, will Premierminister Cameron den Zugang zum britischen Sozialsystem für EU-Ausländer massiv beschneiden. Schon ab dem 1. Januar sollen Migrantinnen in den ersten 3 Monaten nach ihrer Einreise keinen Anspruch auf Arbeitslosenhilfe mehr haben. Außerdem sollen die Grenzschutzbehörden ermächtigt werden, EU-Bürgerinnen abzuweisen, die wegen nicht ausreichender finanzieller Mittel ausgewiesen worden waren. Die populistische Maßnahme war schon länger angekündigt. Seit Monaten schürt die britische Boulevardpresse die Angst vor bulgarischen und rumänischen Zuwanderern, die ab dem 1. Januar volle Freizügigkeit in der EU genießen. Die britische Presse geht davon aus, dass sich der konservative Premier damit die Stimmen der rechten Hardliner in seiner Partei sichern will. In Deutschland hatte Ex-Innenminister Friedrich von der CSU ähnliche Töne angeschlagen und vor allem, Zitat, Missbrauch der Freizügigkeit gewarnt. EU-Sozialkommissar Laszlo Andor hat Forderungen nach Änderungen beim Recht auf Freizügigkeit bereits mehrfach eine klare Absage erteilt. Er warnte Großbritannien, durch diese Politik werde es, Zitat, das hässliche Land der EU. Auch EU-Justizkommissarin Viviane Reding hat angemerkt, das Recht auf Freizügigkeit sei nicht verhandelbar. Die britische Regierung muss sich nun auf weitere Auseinandersetzungen mit der EU einstellen.
Regierungserklärung Merkels zu Europa. Ihre erste Regierungserklärung der neuen Legislaturperiode hat Kanzlerin Merkel heute Vormittag vornehmlich dem Thema Europa gewidmet. Dabei lobte sie unter anderem den Sparkurs in Spanien und Irland sowie ihre eigene Europapolitik. Sie kündigte an, Deutschland werde seine, so wörtlich, verantwortungsvolle und integrationsfördernde Rolle in Europa weiter wahrnehmen. Andrei Hunko, der für die Partei Die Linke im EU-Ausschuss des Bundestages sitzt, kommentiert diese Aussage gegenüber Radio Dreieckland.
Realitätsfern, wenn man sich mal anschaut, ist die Entfremdung von vielen Menschen in Europa, insbesondere in Südeuropa, von der Europäischen Union und auch von der deutschen Politik sehr viel größer geworden in den letzten Jahren. Das hat viel zu tun mit dem Krisenregime, mit der Troika-Politik, die ja von der deutschen Regierung maßgeblich durchgesetzt wurde. Und davon einer verantwortungsvollen, integrationsfördernden Rolle zu sprechen, ist wirklich realitätsfremd.
Russland plant Amnestie. Im Zuge der Amnestie sollen tausende Gefangene freigelassen werden. Die Staatsduma nahm das entsprechende Dekret Putins am Dienstag einstimmig in erster Lesung an. Die endgültige Verabschiedung gilt als Formsache. Die Amnestie könnte auch die Aktivistin der Punkband Pussy Riot treffen. In dem Dekret sind ausdrücklich Mütter mit minderjährigen Kindern erwähnt. Offizieller Anlass für die Amnestie ist das 20-jährige Bestehen der russischen Verfassung. Beobachterinnen sehen darin auch ein Zugeständnis an den Westen, kurz vor Eröffnung der Olympischen Winterspiele im russischen Sotschi am 7. Februar. Mehrere westliche Politikerinnen hatten bereits angekündigt, den Spielen fernbleiben zu wollen, darunter die gesamte französische Regierungsmannschaft sowie Bundespräsident Gauck. Allerdings hatte lediglich EU-Justizkommissarin Viviane Reding ihren Boykott mit den Menschenrechtsverletzungen in Russland begründet. Auch die USA wollen keine hochrangigen Staatsvertreterinnen zu Olympia nach Sotschi schicken.
Türkei, Großrazzia wegen Korruption. Bei einer groß angelegten Razzia in Istanbul und Ankara wurden insgesamt 37 Personen festgenommen, darunter der Bürgermeister des konservativen Istanbuler Stadtteils Fatih, der Generalmanager der Großbank Halbank, mehrere Ministeriumsbeamte und die Söhne von drei Ministern aus dem Kabinett Erdogan. Türkischen Nachrichtenagenturen zufolge wird ihnen Korruption und Bestechung bei der Vergabe öffentlicher Aufträge vorgeworfen. Die wichtigsten Nachrichtensender ließen die Verhaftung der Ministersöhne zunächst unerwähnt. Die Festnahmen gelten als Schlag für den umstrittenen Premierminister Erdogan, da sie die Regierungspartei AKP in Verbindung mit Korruptionsvorwürfen bringen.
EU Fischereiministerinnen einigen sich auf Fangquoten. Nach der Entscheidung vom Dienstag dürfen jetzt mehr Makrele und Scholle gefischt werden, während die Fangquoten für Kabeljau und Seelachs gekürzt wurden. Die Fischereiministerinnen hielten sich dabei erstmals an eine neue Regelung, die sie verpflichtet, bei der Quotenvergabe wissenschaftlichen Empfehlungen zu folgen. Greenpeace beurteilt die neue Regelung als unzureichend. Rund 30 Fischarten würden nun nachhaltig befischt. Dies sei jedoch nicht mal die Hälfte der Fische, deren Bestände bedroht seien.
Klagen gegen Racial Profiling in Deutschland. Zwei Männer haben vor den Verwaltungsgerichten Köln und Stuttgart Klagen gegen Kontrollen wegen der Hautfarbe eingereicht. Die Betroffenen werfen den Beamten der Bundespolizei vor, sie hätten sie nur wegen ihrer dunklen Hautfarbe kontrolliert. Der Anwalt der Kläger sieht die Ursache für das diskriminierende Verhalten im Bundespolizeigesetz und will daher eine Verhandlung vor dem Bundesverfassungsgericht durchsetzen. Dass die Kontrolle nach ethnischen Kriterien gegen das Diskriminierungsverbot verstößt, ist weitgehend unumstritten. Dies bestätigen sowohl die EU-Agentur für Grundrechte als auch der UN-Menschenrechtsausschuss. In den USA und Großbritannien sind solche Kontrollen explizit verboten. Schon vor rund einem Jahr hat das Oberverwaltungsgericht Koblenz das sogenannte Racial Profiling für gesetzeswidrig erklärt. Die Deutsche Polizeigewerkschaft hatte das Urteil als, Zitat, schöngeistige Rechtsprechung kritisiert. Immer wieder kommt es in Deutschland zu polizeilichen Kontrollen aufgrund der Hautfarbe, zuletzt bei der Suche nach illegalisierten Flüchtlingen aus Lampedusa in Hamburg.
Mit einer Reform des EU-Lobbyregisters wollte man mehr Licht in den dichten Lobbydschungel bringen. Radio Dreieckland berichtete mehrfach über diesen Arbeitsprozess. Nun hat die Arbeitsgruppe vergangenen Freitag ihre Empfehlungen beschlossen und diese vorgelegt. Tja, wie ist es nun um diese Empfehlungen bestellt, die dem EU-Parlament vorgelegt wurden? Gleich zu Anfang sei gesagt, dass weder die Forderung nach einem verpflichtenden Lobbyregister noch die Forderung nach einem besseren Anseitssystem noch die Forderung, dass das Lobbyregister auch für die Arbeit des EU-Rates gilt, verwirklicht wurden. Ja, und diese Nichtverwirklichung müssten Frau Katze mich von Lobby Control eigentlich richtig ärgern, mit der wir uns auch mehrmals unterhalten hatten und eben den Prozess um den Kampf für diese Verpflichtung des Registers begleitet hatten. Da habe ich Frau Katze mich am Anfang des Gesprächs, was ich über die Empfehlungen mit ihr geführt habe, erst einmal gefragt, ob es sich denn angesichts der nun ausgehandelten Ergebnislage nicht um ein grandioses Scheitern 5 Jahre lobbykritischer Arbeit handelt.
Also irgendwie ja und irgendwie nein, würde ich sagen. Weil man muss auch eins sagen, es geht ja doch immer weiter. Also wir sehen ja durchaus eine Entwicklung. Erst gab es gar nichts, dann gab es ein Register der Kommission, dann gab es ein gemeinsames Register. Jetzt gibt es eine Überarbeitung und es soll ja neue Anreize geben, sich zu registrieren, wobei ich da noch skeptisch bin. Man muss sehen, es gibt in diesem Prozess auch Fortschritte und die sind nicht so schlecht. Auf der anderen Seite, klar, muss man natürlich auch sagen, also wir rufen schon lange nach dem verpflichtenden Register und sagen immer, es funktioniert so nicht. Und das ist natürlich enttäuschend, dass das so schwierig ist und so unmöglich, dieses verpflichtende Register einfach durchzusetzen.
Und bezüglich auch des Anreizsystems muss ja gesagt werden, dass auch dort nur vage Empfehlungen abgegeben werden, die dann 2017 wieder diskutiert werden sollen.
Genau, also die Empfehlungen sind sehr vage. Das stört uns auch wirklich sehr. Also das ist wirklich auch einer der Hauptkritikpunkte. Und wenn das alles ist, dann ist das in der Tat ziemlicher Reinfall. Da merkt man mal wieder, dass die EU-Kommission einfach weiter mit Lobbyisten sprechen will, auch wenn sie nicht registriert sind.
Und wenn ich mich an unser letztes Gespräch erinnere, da waren Sie zuversichtlich und sehr fröhlich darüber, dass es nun ein Rechtsgutachten gab und gibt, das sozusagen argumentiert, dass das EU-Recht sozusagen sehr wohl eine Grundlage bietet für Anreizsysteme, eine bessere Überwachung von Lobbyisten und eben einen verpflichtenden Charakter. Dieses Rechtsgutachten scheint mir aber komplett übergangen worden zu sein.
Ja, genau. Also es wurde schon gehört. Es gab ja eine Anhörung speziell zu dieser Frage, rechtliche Grundlage. Und da hat es offensichtlich, wir waren ja nicht dabei, schon eine Rolle gespielt. Aber es wurde, so scheint es mir, auch komplett beiseite gewischt. Könnte man jetzt mal unterstellen, dass da auch mangelnder politischer Wille eine Rolle gespielt hat. Da saßen schon Rechtsexperten, die das entschieden haben. Aber trotzdem, also ich finde das in der Tat schwierig, wenn sozusagen dann ein Rechtsgutachten einfach so beiseite gewischt wird und nicht mal probiert wird, ob man diesen Weg gehen kann.
Zur Frage des politischen Willens komme ich später noch. Mhm. Was mir auch aufgefallen war, es ging ja unter anderem auch darum, es gibt Anwaltskanzleien, die vertreten diverse Mitglieder, die wiederum Lobbyarbeit leisten. Diese sind jedoch unbekannt. Nun möchte man das durch eine Kontrollinstanz kontrollieren lassen. Und ich war dann doch schon ziemlich verstutzt, dass sozusagen diese Kontrollinstanz wiederum aus Anwaltsverbänden bestehen sollte. Und da frage ich mich, bekämpft man da nicht Feuer mit Feuer? Und ist das nicht prinzipiell ein sinnloser Ansatz?
Doch, vor allem unter dem Aspekt, dass es ja sozusagen jetzt noch nicht mal so ist, dass es verpflichtend wäre, irgendwie sich einzutragen. Also wenn das wäre, dann könnte man ja noch sagen, gut, man hat ihnen da irgendwie noch mal eine Möglichkeit eingeräumt, sich zu beschweren und nachzufragen. Aber es ist ja sozusagen eigentlich nur eine weitere Aufweichung für die Anwaltskanzleien. Sie müssen sich ja sowieso gar nicht eintragen. Und jetzt können sie auch noch bei ihren Kunden andere Anwälte fragen, ob die Kunden für das Register genehm sind. Ich finde in der Tat, das kommt mir etwas absurd vor. Und
es wäre doch so, wie wenn man Goldman Sachs damit beauftragen würde, jetzt den Bankensektor zu regulieren.
Ja, es ist richtig. Genau, also es ist ziemlich sinnlos und es wird meines Erachtens auch nicht zu einer besseren Registrierungskultur der Anwaltskanzleien führen. Denn die sind weiterhin froh und glücklich, dass sie sich nicht registrieren müssen und es gibt keinerlei Gründe für sie, das jetzt zu ändern.
Was ich allerdings das Interessanteste finde, ist, dass dieses Lobbyregister derzeit für das EU-Parlament und die Kommission Gültigkeit beansprucht, nicht aber für andere EU-Institutionen, insbesondere eben nicht den Rat, also die Vertreter der einzelnen Nationalregierungen. Jetzt ist es nun aber so, dass in allen Politikfeldern dieser Rat eigentlich die Entscheidungsgewalt hat und da wäre doch zu fragen, wenn auf europäischer Ebene das Ganze für den Rat gar nicht gilt, dann ist doch dem Lobbyismus über dem nationalen Weg nach wie vor Tor und Tür geöffnet.
In der Tat, dass es auch sehr wichtig wäre, dass die Nationalstaaten nachziehen und ihre eigenen Lobbyregister aufbauen. Aber in der Tat haben wir gerade in letzter Zeit den Rat oft als die Instanz erlebt, die am Ende schon gefundene Kompromisse wieder völlig aufhebt. Das war jetzt bei der CO2-Richtlinie so mit Frau Merkel und bei der Datenschutzverordnung, da hat Herr Cameron gesagt, wir verschieben das doch nochmal. Und in der Tat ist es natürlich ein Problem, dass wir da so gar keinen Einblick haben. Wir sind natürlich auch dafür, dass der Rat da reinkommt. Ich glaube aber gleichzeitig, dass man dem so richtig effektiv auch besser abhelfen würde, wenn es auch einfach auf nationaler Ebene gute verpflichtende Lobbyregister gäbe.
Warum haben die nationalen Regierungen so wenig Interesse an Regelungen in diesem Bereich?
Es war bis vor kurzem die schwarz-gelbe Bundesregierung. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Die hat, glaube ich, einfach noch nicht kapiert, dass das für die Menschen ein Thema ist. Und dass sie wissen wollen, wie Gesetze entstehen und wer wirklich mitredet. Also der hat sie einfach die Kurve noch nicht gekriegt.
Aber sie haben doch erst vor kurzem ganz viele Unterschriften überreicht. Eigentlich müsste es doch mal da angekommen sein darüber.
Ja, also genau. Unterschriften überreichen ist auch wichtig, aber das macht es einfach nicht alleine. Ich glaube, die haben da offenbar eine lange Leitung. Ich glaube, es wird noch einige Skandale und einige Zeit dauern. Die CDU begreift und die FDP, aber die ist ja jetzt gerade nicht mehr da, dass mehr Transparenz über Lobbyeinflüsse der Bevölkerung ein Bedürfnis ist.
Es wäre doch vielleicht auch schon mal ein Anfang, Parität zu verordnen, also dass sozusagen Machtungleichgewichte in der Einflussnahme ausgeschaltet werden, indem man vorschreibt, wer da mit zu beraten hat.
Also das ist ja ein zentrales Anliegen für uns, dass eben alle Seiten gleichermaßen gehört werden. Und ich habe fast den Eindruck, das ist noch viel schwieriger herzustellen, weil aus ganz verschiedenen Gründen, schon alleine, weil das Drohpotenzial von Großunternehmen zum Beispiel einfach viel größer ist. Aber ja, also ich fände, wenn man das vorziehen würde und dafür sorgen, wenn man damit Erfolg haben würde, dafür zu sorgen, dass wirklich immer alle gleich gehört werden, dann wären wir einen Riesenschritt weiter. Aber das ist aus ganz verschiedenen Gründen, glaube ich, noch in weiter Ferne.
Also müssen wir abschließend zusammen konstatieren, dass der politische Wille auf europäischer Ebene eindeutig fehlt.
Es ist ganz eindeutig. Also das kann man jetzt sowohl auf Ebene der EU-Kommission sehen. Der zuständige Kommissar Šefčovič, der will das Register nicht. Das hat er eigentlich schon mehrfach ganz deutlich geäußert. Und genauso wie ich denke, Frau Merkel will so ein Register nicht. Es ist so, wie Sie sagen, es fehlt an zentralen Stellen der politische Wille. Wenn man sich das ganze Gremium dieser Arbeitsgruppe, die an dem Register gearbeitet hat, anschaut, dann würde ich mal schließen, da fehlte auch ganz eindeutig der politische Wille. Also da saß einfach kaum jemand drin, der wirklich Interesse überhaupt mal an dem Thema hatte und erst recht daran, so ein richtig gut funktionierendes Lobbyregister einzuführen. Tja, also man muss es wirklich sagen, offenbar gibt es immer noch einen großen Teil der politischen Eliten, die dieses Register für sich ablehnen.
Das war Nina Katzemich im Gespräch mit Radio Dreieckland zu den von der EU-Arbeitsgruppe beschlossenen Regulierungsmaßnahmen der Lobbyarbeit auf der Ebene der Kommission und des Rates. Ja, und festzuhalten bleibt, dass die politischen Eliten kein Interesse haben, der Intransparenz zu begegnen.
Das war das Diablo Swing Orchestra mit Zodiac Virtues. Doch wir machen jetzt weiter mit dem angekündigten Interview mit Roman Tschajka über die Lage in der Ukraine.
Wie ist die ökonomische Situation in der Ukraine, insbesondere für normale Menschen?
The very bad situation and this for last few years of the government of
Yanukovych. Es ist eine sehr schlechte Situation, und zwar für die letzten Jahre unter der Regierung Janukowitschs. Aber in den letzten 3 Monaten war es eine Kollaps-Situation. Dies selbst für die Leute, die von der Regierung bezahlt werden. Es begann mit verschiedenen Berufsgruppen, dass sie nicht mehr bezahlt wurden. Die Regierung hat ihren Angestellten 2 Milliarden ukrainische Grivnias nicht ausbezahlt. Selbst Lehrer mussten Urlaub machen. Sie haben sie gezwungen, Urlaub zu machen, denn sie hatten kein Geld, um die Lehrer zu bezahlen.
On their own, on the vacation, they pushed them on the vacation because they got no money to pay them.
All of them. Betrifft das alle oder nur einige?
Zum Beispiel haben wir aus der Donetsk-Region erfahren, dass die Lehrer zu 3 oder 4 Wochen unbezahltem Urlaub gezwungen wurden. Ihnen wurde gesagt, dass kein Geld da sei, um sie zu bezahlen. Und das ist nur ein einzelnes Beispiel.
Es wird gesagt, dass einige Regionen der Regierung näher stehen. Die Leute sagen, ja, in Kiew und im Westen, zum Beispiel in Lemberg, sind die Proteste sehr stark, aber vergessen Sie nicht, dass es auch den Osten gibt. Was sind die Gründe dafür? Oder stimmt das nur nicht?
That's a regular ideological and political play of this government. They want.
Das ist das normale ideologische und politische Spiel dieser Regierung. Sie wollen den Eindruck erwecken, dass der Westen und der Osten verschieden sind, dass der Osten alleine mit der Regierung steht und gegen die Protestierenden in Kiew. Aber das ist nicht die Wahrheit. Sie haben versucht, ihre Unterstützer zu sammeln, und es war wie ein Fake. Sie haben 20.000 Arbeiter in Kiew versammelt und sie dafür aus dem Haushalt bezahlt, damit sie die Partei der Regionen und den Präsidenten unterstützen. Jetzt haben sie nur ein paar tausend Unterstützer nahe dem Parlament versammeln können. Sie wollen ein Bild im Fernsehen erzeugen, als ob es 2 Ukrainen gäbe. Die eine ist für die europäische Integration und die andere unterstützt die Regierung und Janukowitsch. Und diese Ukraine will wegen der jetzigen ökonomischen Probleme kein Assoziationsabkommen mit der Europäischen Union. Doch das ist alles nur Propaganda. Wir haben nun eine Situation wie in keinem Land der Welt. Es gibt seit 4 Wochen eine Konfrontation und der Präsident und die Regierung wollen nicht wirklich reden und die Situation lösen.
Propaganda, Bullshit. And they try to do in different way. And also we got a different situation than in other country in the world because this is a four week standing, and the government and even president don't want to talk and to resolve the situation. So this is the biggest standing without any move for 1 month.
Während der Proteste wurde eine Statue Lenins zerstört. Das war natürlich eine symbolische Tat. Was bedeutet sie? Warum Lenin?
Why Lenin?
No, that's the good move, but in the wrong time. So the people said this way, like this symbol was standing for last 23 years of independence of Ukraine.
Das war eine gute Tat zur falschen Zeit. Dieses Symbol stand auch die ganzen letzten 23 Jahre, die Jahre, in denen die Ukraine unabhängig war. Die Leute waren bereit, all diese Stalin- und Lenin-Monumente zu zerstören. Aber es wurde speziell nach der Demonstration von 1 Million Menschen gemacht. Und die politischen Analysten haben gesagt, dass es eine Provokation war. Denn da gibt es noch die pro-sowjetisch eingestellten Leute, die für die Lenin-Monumente sind. Das sind die Leute der älteren Generation. Daher sieht die Zerstörung des Lenin-Monuments wie eine Provokation aus. Es gab 3 Angriffe auf das Volk und 3-mal Provokationen von Seiten der Regierung. Als sich die stärkste Anti-Regierungsdemonstration das erste Mal in Kiew versammelt hat, da haben sie einige Provokateure gebraucht, die die Verwaltung des Präsidenten angegriffen haben. Dann in der Nacht vom 10. auf den 11. Dezember, als mehr als 3000 Mann Spezialeinheiten der Miliz den Maidan, wo die Protestierenden aushielten, aus 6 verschiedenen Richtungen gleichzeitig angegriffen haben, und es gab einen friedlichen Widerstand gegen die Miliz für mehr als 10 Stunden. Und wieder wurden viele geschlagen. Und genau danach wurde das Denkmal angegriffen, wie um zu zeigen, dass die Leute nicht so friedlich sind, dass sie Monumente zerstören wollen, dass sie auch noch zu mehr bereit sind. Das ist genau die Propaganda der Regierung auf dem staatlichen Fernsehkanal.
A peaceful standing against militia for more than 10 hours, and there were also a lot of beaten people. And after that, it was the destroying of the monument as a provocation, as like these people are not so peaceful, they are very radical, they want to destroy the monuments, they are ready for other movement. This is the example of government propaganda on the government TV channel.
Soweit das Interview mit dem ukrainischen Journalisten Roman Tschajka. Damit kommen wir auch schon an das Ende unseres Fokus Europa Magazins von Radio Dreieckland. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.